Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Wir begrüßen hier in diesem Podcast erstmalig Professor Dr. Jürgen Fleischer. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Fleischer, Sie sind Professor am Karlsruher Institut für Technologie und Institutsleiter Maschinen-, Anlagen- und Prozessautomatisierung am Institut für Produktionstechnik. Ja, Herr Fleischer, wir haben jetzt in den letzten Monaten hier in der Batteriewelt, gerade in Deutschland, aber auch Europa, doch ziemlich viele Rückschläge verkraften müssen. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das natürlich alles. Die Absagen der Gigafactories, natürlich auch E-Mobilität, die nicht so perfekt läuft, und dann auch noch den Forschungsförderstopp durch das BMBF. Jetzt kommen Sie um die Ecke mit einer ganz tollen Nachricht, nämlich, dass Sie die erste weltweite agile Batteriezellfertigung entwickelt haben und eröffnet haben. Nehmen Sie uns doch mal ganz kurz mit, wie kann man diese Meldung irgendwie einordnen in diese ganzen, ja, eher negative Stimmung gerade?
Uns hat immer getrieben, wie können wir uns differenzieren? Also wir wollen nicht eine Gigafab nachbauen, sondern wir wollen uns differenzieren. Und wenn man sich die Welt der Batterien anguckt, dann ist sicher ein dominanter Bestandteil die Autobatterien. Aber wir haben so und so viele andere Produkte, die auch Batterien brauchen. Sozusagen alles, was heute einen Stecker hat, braucht in Zukunft eine Batterie. Und das ist eine Vielfalt von Zellen, von Formaten, von Chemie, von Leistungsfähigkeiten, die da zusammenkommt. Und wenn wir, ähnlich wie bei einer Gigafab, für jede dieser Zellen eine eigene Produktionsanlage entwickeln würden, dann würden die Produktionskosten viel zu hoch. Also unser Ansatz einer agilen Batteriezellfertigung ist eine vollautomatisierte Fertigung, die aber flexibel ist hinsichtlich der zu verarbeitenden Materialien, der Formate für diese Zellen und auch flexibel ist hinsichtlich der Stückzahl. Also wir wollen einen Ramp-up auch fahren können.
Dann erzählen Sie doch mal erstmal, wie denn die heutigen Gigafactories mit dieser Flexibilität umgehen. Gibt's das überhaupt? Wir sprechen ja viel über Standardisierung im Zellformat, aber auch was die Zellchemie betrifft, mit LFP beispielsweise. Wie gehen denn kleinere Anwender, jetzt beispielsweise so ein Gardena, Rasenmäher, Stielkettensäge, wie gehen die denn mit dieser Standardisierung um? Gibt's das überhaupt, Gigafactories für sehr spezielle Zellchemien und Formate?
Ich würde die Gigafab mit dem Fließband von Henry Ford vergleichen. Henry Ford hat eine hohe Produktivität dadurch erreicht, dass er in einem genau abgetakteten Prozess Autos gebaut hat, aber die sahen alle identisch gleich aus. Und wenn Sie eine Autoproduktion heute angucken, dann sehen Sie, jedes Auto hat eine andere Farbe, jedes Auto hat eine andere Ausstattung und eigentlich ist kein Auto gleich von denen, die in der Serie gebaut werden. Und das, prophezeie ich, wird auch, was die Batterien angeht, der Fall sein. Weil ich will individuelle Leistungsmerkmale haben. Und die Batterie ist dafür essentiell. Und deshalb glaube ich, dass es in Zukunft immer mehr individualisierte Batteriefabriken geben wird, die in kleineren Stückzahlen spezielle Rezepturen darstellen. Und damit kann dann derjenige, der diese Batterie in sein Produkt einbaut, sich am Weltmarkt von seinem Wettbewerb differenzieren. Mit Commodities kann man sich nicht differenzieren. Und deshalb glaube ich, es gibt diesen zweiten Ast, diese agile Produktion. Und speziell für die Premium-Produkte, für die wir ja in Deutschland irgendwie stehen, wie Porsche oder Stihl, Kettensägen, oder die brauchen für ihr Produkt die bestmögliche Batterie. Und die wird es nicht in Gigafab-Maßstab geben, sondern die brauchen die in mittleren Stückzahlen. Und dafür stehen wir mit dem Agilobat-Konzept.
Wir fragen uns hier natürlich auch ständig, wie ist denn dieser gigantische Vorsprung, den chinesische Zellfertiger gegen den europäischen haben, wieder aufzuholen? Ist da vielleicht so eine agile Zellfertigung, also wirklich eher so die Nische und auch individuelle Lösungen, wovon es in Zukunft wahrscheinlich ja sehr, sehr viele geben wird, ist das vielleicht ein Instrument, um Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen?
Das ist unser Ziel, zu sagen, diese großvolumige Standardproduktion, das ist vielleicht nicht die Stärke unseres Produktionsstandorts hier in Deutschland und unseres Maschinenbaus, sondern die Komplexität zu beherrschen und auch Anlagen zu bauen, die in der Lage sind, verschiedenste Zellen zu machen. Und da gibt es einen Bedarf, weil diese Volocopters, Liliums, Stiels, Metabos und wie sie alle heißen, die kriegen per se nicht jeder für sich eine Gigafab ausgelastet. Sie wollen sich ja auch mit ihren Produkten von ihrem Wettbewerb differenzieren und deshalb sind normale Standardzellen, wie man das früher gemacht hat, nicht das Richtige. Die müssen Anlagen, Technik zur Verfügung kriegen, die es ihnen erlaubt, die für ihre Kettensäge beste Zelle zu günstigen Kosten in mittleren Stückzahlen machen zu können. Und wenn diese Anlagentechnik auch noch für den Metabo und für andere die Zellen für die machen könnte, dann wäre das gut. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit für den deutschen Maschinenbau, der ja auch jetzt nicht so in der Großserie drin ist, sondern immer mehr in den Mittelserien und in den Spezialitäten, hier ein Angebot zu machen, was dann sicher auch auf dem Weltmarkt angeboten werden kann.
Jetzt gibt es aber natürlich auch ganz gute Argumente für die Standardisierung von Formaten und auch Zellchemien in Zellen. Also beispielsweise fällt mir da ein, das Recycling. Wenn man ganz viele individuelle Lösungen hat, dann wird es natürlich schwierig später dann für den Recycler, das irgendwie alles zu bedenken und dann die Zellen dann auch wirklich gut recyceln zu können. Gleichzeitig aber natürlich auch für neue Konzepte wie Batterietausch oder Batteriemieten, was ja auch im Automobilbereich teilweise diskutiert wird. Was sagen Sie dazu?
Ich bin überzeugt davon, dass eine Batterie, egal welches Format sie hat, recyclinggerecht entwickelt werden muss. In Zukunft wird jede Batterie, auch jede Batterievariante hinsichtlich ihres Aufbaus in ihrem Batteriepass dokumentiert sein. Und wenn ich den Batteriepass lese, dann weiß ich, wie ich diese Batterie auch wieder auseinanderbauen muss. Und das wird genau in solchen agilen Anlagen passieren. Weil wenn die Batterien sozusagen am Lebensende zurückkommen, dann wissen wir nicht, von welchem Typ, in welcher Menge jetzt wie viele Batterien kommen. Das heißt, wir müssen Produktionsanlagen bauen, die in der Lage sind zu erkennen, das ist der Typ A oder der Typ B. Und dann muss die Anlage sich entsprechend konfigurieren, umrüsten und dann kann dieser Typ demontiert werden. Und wenn das erledigt ist, dann rüstet sie sich wieder um und macht einen anderen Typ. Also ich glaube sogar, dass diese agile Produktionstechnik, wie wir sie hier vorgestellt haben, insbesondere für die Kreislaufwirtschaft und auch den Rückbau von gebrauchten Batterien extrem gut benutzt werden kann.
Da gehen wir gleich auch nochmal in die Technik rein. Dann werden Sie mal erklären, wie denn so eine agile Zellproduktion irgendwie auch geräteseits irgendwie aussehen könnte. Jetzt gehen wir trotzdem nochmal einen Schritt zurück. Wie groß ist denn diese potenzielle Absatzmenge an so kleinen Anfragern? Jetzt haben Sie gerade gesagt, Lilium beispielsweise, vielleicht schlechtes Beispiel, weil die gerade, glaube ich, pleite gegangen sind. Stiel ist ein sehr gutes Beispiel. Wie groß ist diese Nachfragemenge an Spezial- oder sag mal, kleinen Batterien, die vielleicht sehr individuell sein können? Haben Sie da so eine Zahl für uns?
Also es ist sicher nicht so groß wie die Nachfragemenge nach automobilen Batterien, aber es ist der Eis, was wir sehen vom Eisberg, ist die Spitze. Das ist das, was rausguckt vom Auto. Und alle anderen behelfen sich im Moment mit Standardbatterien aus dem Consumer-Bereich, die aber die Leistungsanforderungen in vielen Fällen nicht erfüllen. Also ich glaube, da wächst ein Markt, den jetzt hier abzuschätzen, wie viel Gigawattstunden das sind, da tue ich mich schwer.
Aber wahrscheinlich ist es doch deutlich teurer nochmal, dann für Kunden solche individuell gefertigten Zellen dann zu kaufen, selbst wenn man das dann irgendwie in so einer agilen Produktion geschafft hat, dass das gut automatisiert ist, als jetzt, wie Sie sagen, so von Zellen von der Stange im Prinzip, die für den Automotive-Bereich gefertigt werden. Aber sind die Kunden denn bereit, sozusagen dieses Mehr vielleicht auch zu bezahlen?
Ich glaube, das ist ein Prozess, ein Umdenkungsprozess. Früher war man immer der Meinung, früher noch vielleicht vor 5 Jahren, wir kaufen uns einfach Standardzellen und integrieren die in unseren Akkuschrauber. Jetzt gucken Sie mal einen Akkuschrauber an, den Sie heute im Baumarkt kaufen. Da hängt dann ein Akkuklumpen irgendwo an diesem Griff. Das Ding ist völlig unergonomisch. Und das ist mit Sicherheit nicht die beste Batterie, die jetzt für so einen Akkuschrauber notwendig ist. Ich würde behaupten, wenn ich ein Produkt habe, was hervorragende Eigenschaften hat und sich auf dem Weltmarkt mit einem Premiumpreis verkauft, das könnte auch eine Stielkettensäge sein, dann braucht dieses Produkt eine angepasste, leistungsfähige Batterie und nicht eine Commodity-Batterie. Deshalb würde ich auch im Automobilbereich prophezeien, dass Porsche nicht die Standard-VW-Zelle einbauen wird, weil die ein Produkt haben, was durch besondere Eigenschaften sich differenziert. Und dazu brauche ich dann auch eine, ich sag mal, Customized-Zelle. Und das ist genau der Punkt, auf den wir raus wollen. Und die Welt hat doch gezeigt, seit Henry Ford, dass sie nicht in Richtung Standardisierung geht, sondern in Richtung Differenzierung.
Dann gucken wir uns gleich mal das speziell an, wie Sie das da in Karlsruhe gemacht haben, wie Sie im Prinzip ja diese Individualisierung der Batteriezellproduktion dort umsetzen wollen. Aber letzte Frage, bevor wir da in dieses Modul reingehen. Wir haben uns vor diesem Podcast gefragt, ob Sie tatsächlich diese kleinen Nischenanbieter beliefern möchten oder ob Sie nicht vielleicht die Prototypenerstellung von Zellen nicht auch für die großen Batteriehersteller machen, ähnlich wie BMW das beispielsweise in München macht. Da sind ja auch sozusagen Vorprozesse, bis man die Zelle hat, die man in die Gigafactory reingeben möchte. Das könnten Sie ja im Prinzip mit diesem agilen System auch machen, wo Sie vielleicht so Vorabmengen, Chargen von 1000, 2000 Stück herstellen können.
Genau, haben Sie richtig erkannt. Es geht darum, mal auch 1000 Stück zu machen, und zwar wirtschaftlich und besser, als wenn ich sie mit der Hand zusammenfriemeln würde. Ich kann eine neue Prototypzelle oder eine neue Zellchemie nur dadurch qualifizieren und testen, dass ich aus ihr eine Batterie baue, diese Batterie lade und befunde. Und dann kann ich sagen, das ist ein gutes Rezept oder ein schlechtes. Und insofern sehen wir uns durchaus auch als Entwicklungstool für die Zellentwickler. Wir sind der Hammer für die Zellentwickler, weil sie in der Lage sind, mal in kleinen Stückzahlen so und so viele Zellen automatisch zu bauen, ohne menschliche Eingriffe. Ja. Aber ich trenne nicht mehr zwischen Prototypenbau und Serie. Das ist eine fließende Sache. Und wir sind in der Lage, in diesen agilen Produktionssystemen ja auch durch in den einzelnen Prozessmodulen, da können Sie ja die Kapazität dadurch verdoppeln, dass Sie ein redundantes Modul nebendran stellen. Also ich kann damit diese Anlage wachsen lassen, wenn die Stückzahlen steigen. Und wenn die Stückzahlen wieder sinken, weil ein Batteriezelltyp ausläuft und ein neuer kommt. Und ich habe jetzt 5 Module für eine Prozessstufe beschichten beispielsweise, dann sage ich, okay, nur noch 2 von diesen Beschichtern machen den alten Typ und 3 machen den neuen Typ. Und das kann ich sozusagen kontinuierlich mitwachsen, aber auch wieder schrumpfen lassen.
Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Sie haben es zwar vorhin schon gesagt, dass diese Produktionslinien, die es in China gibt bei den großen Zellherstellern, dass die sehr, sehr starr sind. Aber ist das wirklich so, dass das komplett unflexibel ist? Also können Sie das noch mal gegenüberstellen zu dem, was Sie jetzt da geschaffen haben?
Ich will ein Beispiel machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Zelle, die hat ein großes Format und es gibt eine andere Zelle, die hat ein kleines Format, also eine kleine Fläche. So, wenn Sie jetzt in einer Gigafab eine Batterie machen, dann sind die ganzen Stufen, Prozessstufen aufeinander abgestimmt. Das heißt, der Beschichter macht genauso viel Fläche, wie später hinten entweder als Wickel oder als Stapel zu Zellen verarbeitet wird. Jetzt nehmen Sie sich mal gedanklich, sagen Sie, okay, der Beschichter bleibt gleich, aber ich kriege jetzt in so einer Gigafab eine andere Zelle, die hat ein wesentlich kleineres Format. So, jetzt macht der Beschichter nach wie vor ganz viel Fläche, aber aus dieser Fläche werden jetzt viel mehr Zellen gebaut, wie in dem Beispiel, dass ich große Zellen habe. Das heißt, die ganze Linie kommt aus dem Takt, weil entweder muss ich dann hinten bei dem Stapeln und bei dem Zellherstellen, bei dem Stacking, Kapazität dazu bringen, oder ich muss den Beschichter vorne langsamer laufen lassen. Also das System ist gekoppelt Und ich bin nicht so einfach in der Lage, von einem Format aufs andere umzusteigen, ohne dass ich die Bottlenecks dann in der Linie mir erzeuge. Das ist das Problem. Und da sind wir einfacher, weil wir eben entsprechende kleine Module haben, die nur kleinere Stückzahlen können. Und wir erzeugen dann das Mengenwachstum durch redundante Module.
Nehmen Sie uns doch mal kurz mit, vielleicht auch für unsere Audio-Zuhörer, dass Sie das ein bisschen beschreiben. Wie sehen denn diese Module genau aus?
So, ein Modul ist erstmal eine Kiste. Das ist ein Stahlgestell. Das hat eine Grundfläche von 2,50 Meter mal 2,50 Meter und ist 4 Meter hoch ungefähr. Ist kranfähig, sodass ich das sofort von einer Stelle zur anderen verlagern kann. Auf diesem Dach dieses Moduls ist ein Klimaaggregat, weil wir bringen den Trockenraum in das Modul hinein. Wir nennen das Microenvironments. Wir versuchen also nicht, eine ganze Halle mit trockener Luft zu versorgen, sondern wir sagen immer, jedes Modul hat die Luft, die es braucht, und erzeugt diese Luft mit seinem eigenen Aggregat. Und in dieser Kiste drin steht ein Roboter, der jetzt die einzelnen Prozesse, nehmen Sie mal zum Beispiel, wir haben ein Modul, das macht die Beschichtung der Elektroden und das Trocknen. Und dazu braucht man ein bestimmtes Klima, das wird eingestellt. Und die Grundmaterialien, also die Folien, Kupfer- oder Aluminiumfolien, die werden über einen diffusionsdichten Behälter, über eine Schleuse in dieses Modul hineingegeben. Der Roboter innen öffnet diesen diffusionsdichten Behälter und holt jetzt die einzelnen Blätter raus, legt die auf den Beschichter. Der Beschichter beschichtet das Blatt. Der Roboter holt das Blatt, legt es gleich unter die Trockenhaube nebendran. Und wenn das dann da fertig ist, geht es wieder in die Kiste zurück. Und jetzt kann ich also in einem automatischen Ablauf beschichtete Elektrodenblätter machen. Die werden wieder sauber in die Kiste zurückgelegt. Der Deckel, der diese Kiste diffusionsdicht verschließt, wird geschlossen und über die Schleuse wird diese Kiste rausgefahren, wo ein FTS sie holt, um sie zu dem nächsten Modul zu bringen, zum nächsten Prozessschritt. Und dieser nächste Prozessschritt ist wieder ein standardisiertes Modul, genau wie das erste auch. Die sehen alle gleich aus, haben eine Schleuse. Jetzt wird dann die Kiste da wieder eingeschleust. Der Roboter in dem Modul hebt die Kiste den Deckel ab und holt jetzt die beschichteten und getrockneten Elektroden raus und legt sie auf einen Kalander. Dort wird also der nächste Prozessschritt des Kalandrierens, des Verdichtens des aktiven Materials erfolgen. So. Und dann wird da auch noch gemessen, dass die Schichtdicke stimmt, und dann werden diese kalandrierten Elektroden wieder in den diffusionsdichten Behälter zurückgegeben und der wird wieder ausgeschleust und dann geht's im nächsten Schritt zum Vereinzeln. Jetzt kann ich also mit einem Laserstrahl individualisierte Elektroden ausschneiden aus diesen vorher beschichteten Blättern. Der Laser ist sehr flexibel, den kann ich programmgesteuert alle beliebigen Konturen schneiden lassen, Rechtecke, Trapeze, was Sie wollen. Nachdem das passiert ist in dieser Zelle, geht es dann in einem letzten Modul zu dem eigentlichen Montage einer Zelle, wo jetzt also mehrere Blätter, Anoden, Separator, Kathode entsprechend gestackt werden. Und das Ganze wird dann in ein Gehäuse eingelegt, mit Elektrolyt befüllt, und dann ist die Zelle erstmal fertig. Also wir haben vier Module, die verkettet werden über ein Flurförderfahrzeug. Und jedes dieser Module hat ein eigenes Klima, das kann ich programmieren, weil ich brauche nur am Ende der Kette bei der Assemblierung und bei der Befüllung einen sehr hohen Trockengrad. Weiter vorne kann ich mit weniger stark getrockneter Luft auskommen. Das ist ein großer Punkt zur Energieeinsparung, weil wir heute immer in diesen ganzen Trockenräumen auf Taupunkte von bis zu minus 60 Grad gehen. Das ist ein riesen Energieaufwand. Wir minimieren das, weil wir keine Menschen mehr im System haben. In diesen Modulen ist kein Mensch drin, sondern ein Roboter, der die Handhabungsdinge macht und die Prozesse laufen automatisch.
Liebes Publikum, das war jetzt ganz schön kompliziert. Wir haben ja zum Glück in diesem Podcast auch schon über diese ja, traditionellen Prozessschritte einer Zellfertigung gesprochen. Insofern war es jetzt vielleicht nicht alles komplett neu. Jetzt aber mal die provokative Frage, Herr Fleischer. Das klingt so einfach, wenn Sie das jetzt sagen, dass das alles modular, alles flexibel und agil läuft. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie flexibel ist denn sowas, wenn man beispielsweise 1000 Pouchzellen NMC herstellt mit einer gewissen Methode? Und dann plötzlich nach einer Stunde jetzt Magnesiumbatterien, bitte Rundzellen und vielleicht mit einer anderen Beschichtungsdicke sozusagen jetzt herstellen muss. Im Prinzip müssten Sie doch die ganze Straße komplett verändern. Diese Module müssten natürlich alle trotzdem noch umgebaut werden. Im Prinzip ist das dann doch nicht so flexibel, wie Sie es vielleicht noch wünschen, oder?
Ja und nein. Also nehmen wir das Beispiel, was Sie genannt haben. Dann müssen wir den Beschichter vorne reinigen. Oder wir ziehen ein, das kann auch durchaus sein, dass wir das Beschichtungsmodul austauschen. Deshalb haben wir auch mit Nullpunktspannvorrichtungen das innerhalb der Kiste genau definiert, wo etwas stehen kann. Dann kann ich Schnittstellen kompatibel ein anderes Beschichtungsmodul reinstellen in die Zelle. Die Trocknung, die würde ich lassen. Da brauche ich gar nichts ändern. Den Handhabungsroboter, den kann ich lassen. Die Kiste ist vielleicht, weil das ein anderes Materialsystem, ein bisschen anders, aber die Schnittstellen außen der Kiste sind gleich. Also der Roboter macht die Kiste auf, holt die Sachen raus. Was sicher ein weiteres Modul ist, was wir nur digital dargestellt haben bis jetzt, was noch entwickelt werden müsste, wäre, wenn ich jetzt am Ende, wenn ich meine Elektroden vereinzelt habe, entweder eine Rundzelle mache oder ich mache eine Pouchzelle. Da habe ich dann andere Formate, die kann ich darstellen mit demselben Laser, aber der Montageprozess ist ein anderer und dann gibt es eben ein Modul für Wickel, also für Rundzellen und ein Modul für Pouchzellen. So, und dann kann ich zwei Routen fahren, dann fahre ich halt die Pouchzellen über die Pouchzellenmontage und die Rundzellen über die Rundzellenmontage. Das sind viele kleine Lego-Kästchen, die zusammenpassen und es gibt verschiedene Wege, wie man durch dieses System durchfährt.
Ich fasse mal kurz zusammen. Das heißt, Sie haben da einen sehr hohen Automatisierungsgrad, was die Fertigung allgemein betrifft oder also nahezu eigentlich keine Menschen, die da irgendwie eingreifen müssen. Aber wenn es dann darum geht, das umzustellen, also diese Flexibilisierung hinzubekommen, dann müssen schon wieder Menschen ran und das umprogrammieren, umbauen und so weiter, oder?
Also umprogrammieren auf jeden Fall. Also wir wollen, unser Ziel wäre, möglichst alles durch reine Umprogrammierung sozusagen umzurüsten, aber na, sicher müssen Sie auch mal reinigen, so eine Anlage, und dann geht man in so ein Modul rein, aber da das Luftvolumen, was da drin ist, relativ klein ist gegenüber einem großen Trockenraum, sind Sie nach 2 Stunden auch wieder produktionsfähig. Also auch wenn der Mensch jetzt drin war und hat da noch was eingestellt, nach 2 Stunden, weil das Volumen relativ klein ist, ist die Anlage wieder produktionsfähig mit dem dazu notwendigen Klima. Also der Pfiff liegt schon in der schnellen Umrüstung. Dass das noch nicht alles jetzt umfänglich bei uns vorliegt und ich kann auch nicht behaupten, dass wir eine industrielle Serienreife schon hätten. Das ist eine prototypische Anlage, die wir gebaut haben, die jetzt immer weiter und immer besser wird. Also ein Technology Readiness Level von 10 haben wir noch nicht. Ja, also das ist ganz klar. Aber wir können zeigen, dass es geht.
Wir finden das deshalb so interessant, weil Deutschland natürlich sehr stark ist in diesem Maschinenbau, weil traditionell wir das ja eigentlich können. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem digitalen Zwilling? Also irgendwie muss ja das Ganze auch digital mit einer Software dargestellt werden. Das ist ja heutzutage sozusagen, müsste aus einer Hand kommen. Haben Sie das alles selber programmiert?
Wir nutzen natürlich Tools, die es gibt, von Siemens beispielsweise. Aber wir haben digitale Zwillinge von allen Maschinen. Die Frage ist immer, wie genau bildet der digitale Zwilling die Realität dann echt ab? Aber da gibt es dann auch alle Maschinendaten. Jedes Bauteil, was letztlich erzeugt wird, liefert ja Daten und diese Daten werden genutzt, um den Zwilling wieder anzupassen. Und wir können sowohl für das Thema Beschichten vorne, also da macht unser Kollege, der Herr Schabel, sehr viel. Wir können diesen Beschichtungsprozess komplett simulieren, den Trocknungsprozess. Wir haben eine Simulation für den Kalandrierprozess, weil hier werden ja hohe Drücke auf die Folien gebracht und da gibt es dann auch sogenannte Wrinkles und Falten, die sich da bilden. Die würden wieder Probleme machen bei der Montage später. Also diese Dinge, da ist sehr viel mit schon Standard-FEM-Tools und so weiter, aber sehr und multiphysikalische Simulationen sehr viel gemacht worden. Und das ist gelungen, weil wir ja alle in einem großen Cluster, es gab ja vom BMBF die großen Batterieclusters Intepro und Procell und da haben auch die ganzen Institute in Deutschland zusammengearbeitet, um genau so eine durchgängige Umgebung zu schaffen.
Ja, das ist toll zu hören, dass man da in Deutschland so zusammenarbeitet, um dann zu solchen tollen Ergebnissen zu kommen. Erzählen Sie doch mal, was ist denn das Ziel der Anlage? Was haben Sie damit vor? Haben Sie denn schon viele Anfragen von Zellfertigern dazu?
Wir bewerben das jetzt. Wir haben vor 4 Wochen offiziell die Anlage vorgestellt. Wir sind jetzt sozusagen bei den Kunden unterwegs und gucken, wer hier Bedarf hat, entweder im Sinne von prototypischen Zellen, bei denen man mal eine kleine Serie produziert, aber auch durchaus weitergehend in Richtung Serienbetrieb. Und ich kann nicht sagen, dass ich bereits Aufträge habe, aber ernsthafte Gespräche führen wir schon, weil die Unternehmen haben so einen Ansatz bisher noch nicht zur Verfügung gehabt und sind schon deshalb neugierig. Der Aufwand, Zellen, prototypische Zellen mit der Hand zu machen, ist sehr hoch und die Fehlerrate ist sehr hoch. Wenn man customized Zellen machen kann, und das ist ja unser Aufschlag, dann ist das auf jeden Fall spannend, weil schon, selbst wenn es teuer ist, ist es besser, ja, weil ich eine reproduzierbare Qualität habe.
Ja, jetzt würde ich da trotzdem noch mal gerne nachhaken. Beide diese Stränge haben wir in diesem Podcast tatsächlich schon mal dargestellt. BMW macht jetzt gerade oder baut ein eigenes Entwicklungszentrum nahe München auf, sozusagen als Vorstufe für eine Gigafactory, die sie nicht selber aufbauen wollen. Custom Cells in Norddeutschland und Tübingen, die machen ja im Prinzip genau das, was Sie jetzt gerade hier irgendwie darstellen, aber nicht automatisiert. Insofern haben Sie so ein Bauchgefühl, in welche Richtung das eher laufen könnte?
Wir sind mit beiden genannten Firmen im Gespräch und bei Custom Cells ist es ganz klar, deren Geschäftsmodell ist es, customized Zellen zu machen. Und da geht es darum, wie kann ich eine große Variantenvielfalt managen und wie kann ich mit Produktionsanlagen sozusagen zu günstigen Stückkosten kommen, auch wenn ich unterschiedlichste Zellen nur in kleinen Volumina mache. So. Bei BMW geht es darum, dass man eine automobile Zelle, die speziell entwickelt wurde für BMW, dass man die in die Großserie bringt und das vorher absichert. Aber auch die entwickeln ja immer an ihrer Zelle und dieses Zentrum in Parsdorf, was Sie ansprachen, das geht darum, um die Großserienproduktion vorzubereiten. Die haben aber auch ein Kompetenzzentrum für Batterieentwicklung und da entstehen natürlich in kleineren Mengen unterschiedlichste Zellen mit unterschiedlichsten Chemien und unterschiedlichen Rezepten. Und für die ist das auch interessant.
Ja, das ist toll zu hören. Wir drücken Ihnen natürlich da weiterhin die Daumen, dass sich das noch so gut weiter voranentwickelt. Jetzt haben wir mit Ihnen hier einen echten Experten, was den Anlagenbau und die Produktion in diesem Podcast. Deswegen wollen wir mit Ihnen auch nochmal die europäische und chinesische Zellfertigung ein bisschen analysieren. Der CATL-Chef Robin Zeng, der hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass CATL in seinen Fabriken eigentlich nahezu keinen Ausschuss mehr produziert. Von Northvolt wiederum hören wir, dass genau das Problem ist, dass sie sehr, sehr viel Ausschuss haben und dass das natürlich auch die Wirtschaftlichkeit ruiniert. Jetzt haben Kollegen von Fraunhofer herausgestellt, dass so Ausschussraten am Anfang, wenn man Gigafactories aufbaut, von über 30% eigentlich völlig normal sind. Wie kommt es denn zu diesem hohen Ausschuss? Können Sie das mal bitte darstellen?
Die Batteriefertigung ist nicht so gut verstanden wie die Stahl- und Eisenfertigung Da gibt es hier in Deutschland eine lange Tradition und da weiß man genau, wenn man an einer Stellschraube dreht, was bedeutet das für das Produkt. Bei der Batterie wissen wir das nicht. Das ist ein chemischer Prozess, der dem Ganzen zugrunde liegt. Ich kann das nicht sehen, ob die Batterie gut ist oder nicht, sondern ich sehe immer nur am Ende, ob die Performance erreicht wird. Und dann weiß ich immer noch nicht, ob die dann auch das ganze Leben hält. Und es sind eine Vielzahl von Parametern in diesem verfahrenstechnischen Prozess, die da sich irgendwie beeinflussen. Also Temperaturen, Drücke, die Verteilung beim Granulat, sehr viele Prozessparameter, deren Einflüsse aufeinander noch nicht verstanden sind. Das ist bei den Chinesen genauso. Die kommen ja zu uns oder die sind ja hier auch in Deutschland unterwegs und versuchen mit den Forschungseinrichtungen Dinge, die sie heute in den Griff bekommen haben durch schnelle Iteration. Die Chinesen sind sehr schnell in der Iteration. Die probieren ein Rezept, dann wird das in Windeseile gebaut, die Zelle, die wird vermessen und dann sagen die, war gut oder schlecht, dann wird iteriert und dann die nächste Zelle gebaut. In einem Riesentempo. Und dann gibt es einen Punkt, da sagen die, jetzt ist die Zelle gut, weil alle Parameter sind auf grün. Dann werden die festgehalten und dann wird das Ganze ausgerollt. Und das ist der Erfolg von CATL. Die machen das auch. Die iterieren in einer riesigen Geschwindigkeit. Da sind auch viele Menschen dabei. Und wenn die dann einen stabilen Betriebspunkt gefunden haben, frieren die den ein. So. Und bei uns dauert es länger, weil wir erstens weniger Erfahrung haben, vielleicht nicht ganz so geschickt iterieren und natürlich auch nicht die Kapazitäten haben, so schnell zu iterieren. Das ist der große Unterschied zwischen den Chinesen und uns. Die verstehen die Batterie im Inneren nicht besser als wir. Bloß, die sind viel, viel schneller und die haben natürlich auch viel mehr Menschen, die dann entsprechend orchestriert die ganzen Iterationsschritte durchziehen. Das ist meine Interpretation der Situation. Wir Deutsche, wir denken immer, wir müssen erst alles verstehen und wenn wir es verstanden haben, dann bauen wir eine Maschine. Und die Chinesen sagen, wir fangen einfach mal an und gucken, was rauskommt. Und dann ändern wir sehr schnell. Wir haben aus jeder Zelle, die wir gebaut haben, etwas gelernt. Wir ändern sehr schnell und das geht in einem Hochfrequenzänderungsmodus und dann schaffen sie es, innerhalb kurzer Zeit einen stabilen Betriebspunkt rauszufinden.
Und jetzt haben Sie sich entschieden, sozusagen eine Maschine zu bauen für eine agile Denkweise, so würde ich das jetzt mal ausdrücken. Dali hat aber gerade nach der Ausschussquote gefragt. Insofern können Sie da schon was sagen, wie hoch ist denn diese Ausschussrate bei Ihnen?
Wenn wir Prototypen bauen, dann ist es so, dass wir 100 Batterien bauen, da sollte keine Ausschussrate entstehen, keine nennenswerte. Ob die Batterie allerdings gut ist oder nicht, ob die ihr Ziel erfüllt, das ist ja die Frage des Designs. Das können wir ja nicht beeinflussen.
Wenn man kleine Mengen herstellt und sozusagen die Parameter sozusagen nicht die ganze Zeit verstellen kann, wie bei großen skalierbaren Mengen, dann könnte es doch sozusagen auf diese 1000 Zellen dann plötzlich meinetwegen 20% Ausschuss geben auf Dauer. Und wenn Sie die nächste Charge herstellen, dann können Sie eben die Learnings von der anderen früheren Charge nicht unbedingt mitnehmen. Ich glaube, so war die Frage gemeint.
Ich kann auch sagen, wir haben keine Trockenstrecke von 50 Metern. Wenn also eine Trockenstrecke von 50 Metern ist und Sie haben bei Mischen irgendein Problem vorne, dann haben Sie erstmal 50 Meter Ausschuss, bevor Sie die neuen Parameter, die Sie bei Mischen einstellen, hinten rauskriegen aus der Trockenstrecke. Bei uns ist das anders. Weil wenn wir ein Blatt beschichten, sehen wir schon, ob da ein Fehler ist oder nicht und dann nehmen wir das raus. Also vom Materialausschuss sind wir viel besser, weil wir den Prozess nicht starr verkoppelt haben. Wir sind nicht so produktiv, ja. Also die Produktivität kommt ja bei uns durch die Parallelschaltung der Module. Wir sind nicht so produktiv wie diese Gigafabs, aber viel flexibler und müssten auf jeden Fall in der Lage sein, wesentlich geringere Ausschüsse zu machen. Weil wir von jedem Blatt, was wir beschichten, zum nächsten lernen können.
Ich habe Ihnen noch mal ein anderes Zitat mitgebracht, um vielleicht auch die Probleme der europäischen Zellfertigung so ein bisschen besser erklären zu können. Und zwar Richard Bouveret vom französischen Zellhersteller Blue Solutions. Der hat kürzlich auf einer Konferenz gesagt, dass man in China eine Woche braucht, um einen Standort für eine Gigafactory zu finden. In Europa bräuchte man 50 Anwälte und ein paar Jahre. Sind also so aus Ihrer Sicht vielleicht einfach die Voraussetzungen in Europa zu schlecht, als dass man hier wirklich mithalten kann mit chinesischen Herstellern?
Also sicher haben wir da große Nachteile, aber es sind nicht nur diese Frage mit den Anwälten und den Flächen. Also wir haben einen großen Nachteil, wir sind weniger Menschen, weil vieles von diesem schnellen Iterieren bedeutet einen riesigen Ressourceneinsatz. Also wenn Sie bei CATL gucken, wie viele junge Leute da arbeiten, das sind alles Hochschulabsolventen und die machen jetzt ihre schnellen Iterationsschritte, da können sie immer, wenn bei uns 100 Leute arbeiten, stehen bei den Chinesen 1000. Die sind und so viel langsamer, als wir sind die nicht. Das heißt, die reine Masse von wohl organisierten Leuten, die an so einem Problem arbeiten, ist ein Nachteil, den wir haben. Also das sehe ich als den größten Nachteil. Und dann kommt natürlich hinzu, dass die chinesische Regierung eine Planungssicherheit den Unternehmen gibt, weil im Fünfjahresplan steht drin, was wichtig ist und was nicht. Und solange ich mich im Fünfjahresplan bewege, kriege ich in China alle Dinge, die ich brauche, relativ günstig. Flächen, Gebäude, Menschen und so weiter. Ja, das ist ein großer Vorteil, den wir natürlich in unserem auf Privatunternehmertum ausgerichteten System so nicht darstellen können.
Aber da würde ich gerne nochmal einsteigen, weil dieser Punkt der Fachkräfte, also der einfach Manpower, die da vielleicht mehr vorhanden ist, der sollte doch gar nicht mehr so lange existieren. Wenn wir jetzt hier die ganze Zeit von Automatisierung, KI-Einsatz, Algorithmen und so weiter sprechen, dann braucht man doch in Zukunft einfach gar nicht mehr so viele Menschen, die wirklich Gigafactories dann aufbauen, ausrichten und auch in Betrieb halten, oder?
Automatisieren kann ich den Prozess am besten dann, wenn ich ihn schon verstanden habe. Also wir werden auch in der Batteriefertigung und in der Batteriezellentwicklung immer noch jede Menge Leute brauchen auf Sicht, um da in der Produktion weniger, aber in der Entwicklung werden sie immer Leute brauchen. Und die können halt in China ihre Ressourcen wesentlich besser fokussieren, als wir das können. Und sie haben mehr. Das halte ich für das größte Thema. Wenn wir Motorblöcke machen, Standardmotorenblöcke, dann muss man von Guss und Zerspannung was verstehen. Das machen wir seit Henry Ford. Aber bei der Batterie, das ist ein chemischer Zusammenhang und da sieht man den Molekülen nicht an vom Hingucken. Das heißt, wir haben hier sehr viel komplexere Dinge, deren inneren Zusammenhänge wir immer noch nicht hundertprozentig verstehen. Und deshalb wird dieses schnelle Iterieren, das ist entscheidend. Und da soll auch unsere Agilobad-Anlage einen Beitrag leisten. Ja?
Herr Fleischer, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und wir wünschen Ihnen natürlich sehr, sehr viel Glück und Erfolg weiterhin für Ihre Anlage. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was halten Sie davon? Agile Zellfertigung, könnte das vielleicht auch eine Art Gamechanger sein für die europäische Zellfertigung gegenüber der asiatischen? Ansonsten hören oder sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.